Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Welt ist kleiner geworden. Vor allem in den letzten 10 Jahren hat eine zweite Welle der Globalisierung die Welt immer mehr und immer schneller verändert. Es werden immer mehr Güter gehandelt, Produkte verlieren ihre Nationalität, die wirtschaftliche Macht verschiebt sich immer mehr nach China, nach Indien oder auch nach Brasilien. Was das für die Welt heißt und was es für die Schweiz bedeutet, das hat Stefan Flückiger als Botschafter der Schweiz bei der OECD in Paris zum Teil selber miterlebt, beobachtet und die Fakten dazu in einem Buch zusammengetragen. Und er beschreibt diese zweite Welle der Globalisierung, die ist auch der Buchtitel, nun im Tagesgespräch bei Urs Siegrist.
Das Tagesgespräch.
Stefan Flückiger, die Welt eben ist kleiner geworden. Das hat Ihre Chefin, Bundespräsidentin Micheline Galmiret, gerade auch in der Neujahrsansprache wieder gesagt. Ist für Sie auch so? Ist die Welt kleiner geworden?
Das ist sicher so. Die Welt ist unsteter geworden. Sie ist unberechenbarer geworden. Sie ist wilder geworden. Es ist ein bisschen wie eine Situation im Wilden Westen. Aber man weiss nicht mehr genau, wer der Sheriff ist.
Wilder Westen, das heisst, die Risiken sind auch grösser geworden?
Das ist so.
Da können wir alles noch ausführlich darauf zurück. Sie haben ein Buch über das geschrieben. Warum eigentlich?
Ich habe eigentlich zusammen mit meiner Kollegin, der Martina Schwab, das Buch geschrieben, das ich selber immer gesucht habe und nie gefunden habe. Wir arbeiten bei einer Organisation, der OECD, wo man von Daten und Statistiken überschwemmt wird. Und wir haben das Ziel gehabt, dass wir ein Buch schreiben, wo man in verständlicher Form mit Bildchen eine Art ein Globalisierungsführer für Anfänger und Fortschrittene gemacht haben, mit vielen Bildchen drin.
Genau, es ist ein bisschen ein Lehrbuch von der Globalisierung. Trotzdem ist die erste Auflage, 1500 Stück, schon ausverkauft. Die zweite Auflage ist jetzt rausgekommen. Da sind Sie ein bisschen stolz drauf oder auch vor allem überrascht?
Wir sind ein bisschen überrascht, selbstverständlich sind wir sehr stolz drauf. Wir sind ein bisschen überrascht, weil es ist ein Sachbuch, aber offenbar hat es noch viel mehr Leute, die sich für das Thema interessieren. Und wir haben erfahren von unserem Verlag, dass offenbar aus ganz verschiedenen Schichten und aus ganz verschiedenen Regionen von der Schweiz das Buch gekauft und gelesen wird.
Zeigt vielleicht auch, dass das Unwohlsein oder das Nichtverstehen von der Welt viel grösser ist, als man vielleicht meint.
Ich glaube, die Leute spüren, dass sich irgendetwas geändert hat in den letzten paar Jahren. Und das versuchen wir in unserem Buch nachzuzeichnen.
Und der Wilde Westen, wie Sie es genannt haben, auch mal aufzuzeigen, das ist auch das Ziel des Buches.
Das ist das Ziel des Buches und wir haben das in 3-4 verschiedenen Kapiteln gemacht. Wir haben die wichtigsten Themen genommen, Alterung, globalen Arbeitsmarkt, globale Schuldenlandschaft und die Energiefrage. Und dann die Frage gestellt, was heisst das eigentlich für die Schweiz?
Und den Sheriff haben Sie auch gefunden?
Den haben wir noch nicht gefunden. Da gibt es leider im Moment verschiedene Leute, die Anspruch darauf haben.
Gut, auf das können wir vielleicht noch zu reden. Ich will mal schön in der Reihe angehen. Eben das Buch beschreibt die zweite Welle der Globalisierung. Vorher muss also eine erste Welle gegeben haben. Wann war die?
Wir beschreiben das in unserem Buch so, dass wir sagen, die erste Welle von der Globalisierung, das sind die letzten 50 Jahre, also rundum seit dem Ende Zweiten Weltkrieg bis Ende vom letzten Jahrhundert. Und ich glaube, wir werden irgendwann einmal aus ein bisschen Distanz mit Wehmut auf die Zeit zurückschauen, wo alles seine Ordnung gehabt hat. Die Welt war eingeteilt in Entwicklungsländer und Industrieländer. Es hat eine lange Wachstumsphase gegeben, alle sind reicher geworden, es ist Wohlfahrtsstaaten sind aufgebaut worden, Wohlfahrtssystem.
Das klingt jetzt fast schon ein bisschen nostalgisch.
Ich glaube, wir kommen in die Zeit, wo wir jetzt einen Bruch sehen, wo wir das als etwas anschauen, wo jetzt nicht mehr der Fall ist. Insbesondere hat es ein starkes internationales Recht gegeben und nicht das Recht vom Stärkeren. Das ist die Phase, die jetzt anbricht.
Von den Fakten her. Ist es vor allem so, dass der Handel zugenommen hat? Kann man die Entwicklung, die Sie jetzt angetönt haben, kann man das vor allem am Handel festmachen, dass der wahnsinnig zugenommen hat? Habe ich gesehen, auch auf den einzelnen Zeichnungen, auf den einzelnen Grafiken, die Sie in dem Buch drin haben. Dass die Kurven gehen immer all gegen uns steil.
Ja, das ist so. Ich glaube, das Wichtigste, wo man muss sagen und darf sagen, ist, dass der Treiber von dem ganzen Wachstum ist Globalisierung gewesen. Und Globalisierung in dieser ersten Welle, das war ein sternförmiger Prozess von den reichen Ländern, von den OECD-Ländern, also Europa, Nordamerika, Neuseeland und Australien, richtige Entwicklungsländer, also die Auslagerung, Billigproduktion in den Ländern etc. Und das hat enorm zugenommen. Also man muss sich das nur zum Beispiel sagen, seit 1973 hat sich der Welthandel um den Faktor 24, nur schon seit 1973, um den Volumen um Faktor 24 vergrössert.
Was wird denn da so viel mehr umgekehrt?
Das ist das ganz Interessante, und da kommen wir bereits vielleicht ein bisschen in die zweite Welle hin. Ursprünglich in dieser ersten Welle ist der Welthandel etwas ganz Einfaches gewesen, wie man sich das vorstellen. Auch ich mir selber. Es wird etwas im Land A produziert und im Land B verkauft.
Also in der Schweiz eine Maschine wird produziert und wird dann auf China verkauft.
Oder in China ein T-Shirt und bei uns verkauft. Und in der neuen Zeit ist das nicht mehr davon so. Also der Handel ist explodiert in mehr als einem Sinn. Also das Erste ist, dass das Volumen explodiert ist. Aber das Zweite ist, und da ist etwas ganz Neues passiert. Es werden nicht mehr Güter gehandelt, sondern Bestandteile. Bevor ein Gut verkauft wird, durchläuft es mehrere Länder, mehrere Prozesse. Und es wird heute, das kann man messen und das kann man feststellen, die Hälfte von allen Gütern, die heute gehandelt werden, sind eigentlich Bestandteile. Die Welt ist eigentlich zu einer Art Fabrik geworden mit verschiedenen Abteilungen, wo Güter hin und her geschifft werden und dann weiter verarbeitet.
Ein Teil, dass eben der Handel so gestiegen ist, ist also auch, dass eben die Produkte viel aufgespaltener sind und sozusagen Halbprodukte immer mal wieder von der einen Welt gegen die andere geschafft werden.
Das ist so. Und auch die Aufteilung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern, die ist in dieser zweiten Welle überhaupt nicht mehr so klar, wie man sich das gewöhnt war. Also das Globalisierungsmonopol, um es so zu sagen, ist eigentlich verloren gegangen, wo wir immer gehabt haben, die reichen Länder früher.
Sie sagen, die zweite Welle, gleichzeitig haben Sie vorher gesagt, schon seit 1974 ist der Handel explodiert, 24 Mal mehr wird heute gehandelt als 1974. Wann ist denn das passiert? Also warum, sagen Sie dann, ab dem Jahr 2000 ist sozusagen die zweite Globalisierungswelle und vorher ist die erste gewesen, weil gewachsen ist ja der Handel schon seit längerer Zeit.
Der Handel ist stetig gewachsen. Aber wir haben heute eigentlich, wenn wir jetzt von dem Jahr 2010 zurückschauen, ins Jahr 2000, dann sehen wir, dass so um das Jahr 2000 um verschiedene Sachen passiert sind. Also es gibt eine gewisse Globalisierungsmüdigkeit von unseren Staaten. Die ganzen Anti-Globalisierungsproteste von den entwickelten Ländern fangen eigentlich dort an. Die Welthandelsrunde ist ins Stocken gekommen.
Also so Seattle.
Jawohl, also die grossen Proteste. Das ist auch dort umeinander die Zeit gewesen, wo China der WTO beitreten ist. Und so kann man ein bisschen, das ist immer schwierig zu sagen, wenn eine Welle anfängt und die andere aufhört. Aber jetzt so im Zurückschauen ist die Jahrtausendwende kein schlechter Zeitpunkt, um das dort festzumachen.
Ist es denn vor allem, das fällt ja zusammen mit dem Computer, der gekommen ist, ist es denn vor allem der Computer, der das ausgelöst hat, oder sind es andere Faktoren?
Ja, das Interessante an dem Wechsel, wie wir ihn beschreiben, ist, dass er ist eigentlich nicht gesteuert worden, nicht wahr? Sondern dass die Politik hat sehr wenig mit dem zu tun gehabt. Sondern das ist durch die ökonomische Entwicklung gekommen, das Erste. Das Zweite, wo Sie richtig sagen, das ist Technologie. Kommunikation ist heute praktisch gratis. Das ist nur schon vor zwei Jahrzehnten, wir mögen uns erinnern, sind Auslandsgespräche noch viel teurer gewesen. Und der Transport ist auch sehr viel günstiger geworden durch die ganze Standardisierung.
Das heisst, ist die Vorstellung richtig, dass vorher diese Art von Handel in dem Volumen und mit dieser Geschwindigkeit wäre technisch gesehen eben gar nicht möglich gewesen. Es wäre viel zu kompliziert gewesen, beispielsweise zu organisieren, dass die ganzen Halbprodukte in der Welt umeinander geschifft würden und immer auch gerade den richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt finden.
Das ist richtig, das ist genau so.
Also das heisst, der Organisierungsgrad ist so angestiegen oder so einfacher geworden, muss man sagen, dass Sie würden sagen, dort drum setzt im Jahr 2000 die zweite Globalisierungswelle an.
Jawohl. Wie gesagt, das ist also das Jahr 2000 sind dort sehr viele Sachen passiert, nicht wahr? Aber das ist sicher ein grosser Teil davon.
Sie haben vorher gesagt, dass immer mehr eben so Halbprodukte in der Welt umeinander geschifft werden und gehandelt werden. Heisst das, es wird eigentlich immer schwieriger zu sagen, was überhaupt noch schweizerisch ist?
Ja, das ist eben, wenn wir die zweite Welle beschreiben, dann machen wir eigentlich zwei simple Behauptungen. Mal ganz vereinfacht gesagt. Zuerst ist, dass die Art vom Wirtschaften ganz anders funktioniert heute. Und das zweite ist, dass sich Grössenverhältnisse fundamental geändert haben. Und bei dieser Art, das ist das mit diesen Wertschöpfungsketten, mit dieser Aufspaltung, die Prozesse und die Zwischenprodukte. Man kann heute praktisch nur noch bei ganz sehr wenigen Produkten sagen, dass das ein nationales Produkt ist. Und nicht nur bei den Produkten ist das so, sondern ein weiteres Kriterium von dieser zweiten Welle ist, dass das auch für die Unternehmen zutrifft. Die Unternehmen sind heute nicht mehr nationale Unternehmen. Ein Kapital kommt aus globalen Quellen, globalen Investoren. Unternehmen werden weiterverkauft, eigentlich fast wie Produkt. Das Management von Unternehmen ist international geworden und auch die Arbeiterschaft ist international geworden. Also nur zum einen Beispiel sagen, in der Schweiz arbeiten 14% für, in Anführungszeichen, fremde Unternehmen. In anderen Ländern ist der Prozentsatz noch viel höher, bis 50%.
Und der hat aber auch deutlich zugenommen in den letzten Jahren?
Der hat auch deutlich zugenommen, das haben wir auch so an der zweiten Welle festgemacht.
Ein Produkt, das Sie auch beschreiben, nicht einmal mehr der Äpfel, sei Schweizer
ist. Das ist richtig, wenn wir das so anschauen. Nämlich zum Äpfel setzen und den Baum wachsen lassen, braucht es Energie. Und die Energie, die kommt nicht aus unserem eigenen Haus, sondern wir müssen vor allem der Ölprodukt natürlich importieren.
Das ist aber eine Entwicklung, die vielleicht schon ein bisschen weiter zurückgeht. Das kann man nicht direkt bei dieser zweiten Welle ansetzen.
Das ist richtig.
Die Schweiz von dieser zweiten Welle, das ist auch der Untertitel vom Buch, wie denn die Schweiz von dieser zweiten Welle betroffen ist, von dieser zweiten Welle an Globalisierung. Da stehen wir jetzt mit drin. Sie sind OECD-Botschafter in Paris. Leitet dort die Schweizer Delegation. Das Buch haben Sie aber auf Privatinitiative geschrieben, ist also nicht die offizielle Meinung irgendwie vom Aussenministerium. Aber gleich die Frage, spürt man das zu Paris an der OECD?
Spürt man, jetzt habe ich die Frage nicht
dass die Schweiz mit drin ist. Also wie spürt man das, dass die Schweiz mit drin ist und wie sie betroffen ist?
Also, dass die Schweiz betroffen ist, ich glaube, das spürt man vor allem bei uns in der Schweiz. Wenn so etwas passiert, wenn man nicht mehr genau weiss, wo das die Macht angesiedelt worden ist, ich würde es ein bisschen fast mit einer Pausenplatzsituation vergleichen, wo, wenn die Grösser zusammenstehen und sagen, so, jetzt geht's da durch, dann müssen die Kleinen auf die Seite stehen. Und die Schweiz ist jetzt ein bisschen in dieser Situation inne. Und das ist nie gut für ein kleines Land.
Ah, das heisst, wenn Sie zu Paris, OECD, ich bin der Botschafter da, aber dann geht man mal schnell über sie, also nicht gerade hinweg natürlich, aber die Grossen bleiben dann für sich und sie können vielleicht noch weitere Bette machen.
Ich glaube, eine Erfahrung, nicht warum man das festmachen kann, ist im Jahr 2009 im März gewesen, wo es ums Bankgeheimnis gegangen ist. Das ist multilateral im internationalen Recht festgelegt gewesen. Wir haben uns rechtskonform verhalten bei der OECD als Schweiz und hier hat G20, die würde ich eben jetzt bezeichnen als die neuen starken Jungs auf dem Pausenplatz, das ist keine internationale Organisation, das ist einfach ein Club der Starken, haben entschieden, dass das nicht mehr so weitergeht. Und wenn die Schweiz sich da nicht ändert, dann gibt es Repressalien. Und das ist jetzt natürlich etwas, was wir früher nicht so gehabt haben.
Also die Situation, dass man könnte ja sagen, gut, Herr Flückiger, Sie haben an der OECD, dort haben Sie die Delegation noch nicht geleitet, aber man hat dort zu wenig gut gearbeitet.
Ich glaube, nicht, dass man das dort festmachen kann. Das ist etwas, was sich abzeichnet hat, dass das sehr, sehr stark unter Druck kommt. Wir haben aber als kleines Land und als jemand, der sich immer konform, rechtskonform verhalten hat, auch immer den Anspruch gehabt, dass sich andere Länder auch daran halten. Und haben die Situation, die neue Situation, müssen kennenlernen, dass das jetzt eben in einer neuen Welle eigentlich jetzt andere Regeln gelten, nämlich ein bisschen das Recht vom Stärkeren.
Das ist eben der wilde Westen, den Sie am Anfang so angetönt haben.
Das ist genau das.
Es gibt ein Beispiel, das im Buch auch drin vorkommt, Brasilien, wo da plötzlich die Schweiz auf eine schwarze Liste gesetzt hat.
Ja, das sind natürlich ganz neue Phänomene. Vor allem jetzt von Ländern, wo man das früher natürlich nie erwartet hätte, nicht wahr? Die neuen Schwellenländer haben ein ganz neues Selbstbewusstsein durch ihre neue wirtschaftliche Macht. Und das mit Brasilien ist ein besonders interessantes Beispiel gewesen, weil wir sind auf der schwarzen Liste gewesen, nicht wegen Bankgeheimnis, sondern aus einem simplen Grund, weil die Schweizer Steuern als Unternehmenssteuern als zu tief erachtet worden sind. Das ist eine sehr heikle Angelegenheit, weil bisher ist eigentlich im normalen Wirtschaftsgebaren ist das immer als legitimer Vorteil gewesen, wenn man wenig Schulden gemacht hat, dadurch tiefe Steuern hat. Und jetzt ist es so, dass Länder kommen und sagen, das passt uns nicht mehr. Wir setzen euch auf eine schwarze Liste und ihr habt euch dementsprechend verhalten. In dem entsprechenden Fall in Brasilien, muss man anfügen, hat man das können auf dem Verhandlungsweg sehr schnell lösen.
Gut, mit der EU besteht das Problem schon länger und besteht immer noch. Das Neue also war, dass Brasilien, also ein Land, wo man bis jetzt eigentlich gemeint hat, die haben auf der Welt nicht so viel zu sagen, um mal die Karte zu reden, plötzlich auch ist und gesagt hat, ihr kommt auf die schwarze Liste.
Das ist so. Ich meine, und das ist, wenn ich vorher gesagt habe, wir machen zwei Behauptungen. Die erste, dass die Art vom Wirtschaften geändert hat. Die zweite Behauptung, die wir machen, ist eben das mit den Grössenverhältnissen, nicht wahr? Dass nicht nur die Schweiz, sondern Europa oder die reichen Länder, die früheren reichen Länder, schrumpfen und älter werden. Und die neueren Länder, also die Schwellenländer, aber auch der Rest der Welt, wächst und bleibt jünger. Und da gibt es eine neue Asymmetrie. Das ist ein Bruch, wo eine Art ein Wachtmakrum gibt, weil durch die neue wirtschaftliche Macht gibt es auch einen politischen Anspruch. Und den merken wir jetzt auf die Art.
Also China und Indien sind ja da vor allem damit auch gemeint, gibt es da Zahlen, gibt es da eine Grafik, die sie ganz besonders gefunden hat? Oh, das ist ja wahnsinnig, wie das dort dann abgeht.
Ja, es hat insbesondere eine Grafik. Ich hätte eigentlich gerne ein Titelbild gehabt.
Also zeigen können wir sie da nicht, natürlich.
Und das ist ein prägendes Beispiel, das ist auch für mich sogar eine Überraschung gewesen. Wenn wir heute schauen, im Jahr 2010, dann sind die beiden Shootingstars, Indien und China, machen etwa 10% vom globalen Konsum aus. Im Jahr 2050 werden die beiden Länder alleine die Hälfte vom globalen Konsum ausmachen. Also die Grössenverhältnisse verändern sich auf eine Art, wie wir heute in der Politik eigentlich noch nicht so ganz wahrnehmen.
Also das heisst, es gibt dort einfach sehr, sehr einen grossen Mittelstand, wo sich dann Auto kann leisten, Kühlschrank kann leisten, Computer kann leisten und damit die Mehrheit vom Konsum von der Welt absorbiert.
Und dem muss man anfügen, das ist nicht nur Bad News, das sind natürlich auch gute Neuigkeiten für unsere Unternehmen, für unsere Firmen. Da wächst ein riesen Markt, das sind 2 Milliarden Leute, die da zusätzlich als Konsumenten, nicht nur als Konkurrenten, sondern als Konsumenten auf den Markt kommen, die auch wollen reisen, die sich Güter können leisten können, die Schweiz kennenlernen und so weiter.
Es ist aber eine Entwicklung, wo Sie vorher gesagt haben, man können sie eigentlich noch nicht so recht überblicken.
Das ist so. Und ich glaube, das hat man jetzt gemerkt, vor allem auch im Zusammenhang mit der Krise. Krise, ich glaube, hat eher gewirkt wie ein Brandbeschleuniger. Also sie hat auch nicht für sich nichts mit einer langfristigen Entwicklung zu tun, die sich eigentlich abzeichnet hat.
Also die zweite Globalisierungswelle hat es gegeben, mit oder ohne Krise.
Auf jeden Fall.
Ist einfach ein bisschen schneller gegangen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, man befindet uns auch durch die Krise in der Phase von einer Neuorientierung. Und das ist für die Schweiz schon Neuland, nicht wahr? Wir haben uns, wie bereits erwähnt, wohlgefühlt. Wir sind Gewinner gewesen, wirtschaftliche Gewinner von dieser Globalisierung, sind es auch jetzt noch, sind sehr gut aufgestellt wirtschaftlich. Aber wenn wir jetzt all die Entwicklungen anschauen, dann sind wir politisch eher auf der Verliererseite. Das heisst, wir werden relativ weniger wichtig, rein zahlenmässig, weil die Länder stärker wachsen, sowohl bevölkerungsmässig wie auch wirtschaftsmässig. Und wir werden einsam.
Einsam?
Wir werden
also
einsam.
Also Beispiel Brasilien, eben, es gibt einfach Druck, ja, und dann hilft uns niemand.
Der zweite Satz ist wichtig. Druck gibt es immer. Aber wenn Sie in einer Allianz sind, wenn Sie einen grossen Bruder haben, wenn Sie irgendwelche sonstige Chips im Spiel haben, dann können Sie etwas machen. Die Schweiz muss sich jetzt gut überlegen, wie sie mit dieser neuen Situation umgeht.
Das tönt nachdenklich zum einen, es tönt fast ein bisschen dramatisch.
Es ist nicht dramatisch. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt, wir haben gute Voraussetzungen, wir haben einen sehr attraktiven Standort, man sieht das auch, die Leute wollen zu uns kommen, die Unternehmen wollen zu uns kommen. Das Ironische daran ist, dass diese Attraktivität in dieser neuen Situation fast wieder eine Achillesferse werden kann. Wir haben ein Kapitel der Schuldenlandschaft gewidmet.
Wir sind rundum eigentlich umgeben von Ländern, die schon Schulden hatten vor der Krise. Mit der Krise haben sie jetzt noch viel mehr Schulden. Wir sind umgeben von Schuldnerländern und das können wir natürlich spüren.
Richtig, die Schulden, die sind nicht nur auf Krise zurückzuführen. Eigentlich, und das ist auch etwas, was wir im Buch festhalten, die finanziellen Kosten von der Krise, die machen etwa 5% aus von den Kosten, die uns, auch wir, das heisst die europäischen Länder, in Zukunft erwarten, um alle die Wohlfahrtsversprechen, die wir gemacht haben, Renten, Krankenversicherung und so weiter, zu erfüllen. Die Schuldenlandschaft, die wird sich noch verschärfen. Und die Schweiz steht da wiederum im Vergleich sehr gut da. Ich sage absichtlich und unterstreiche im Vergleich, weil auch wir werden in Zukunft noch Sachen müssen ändern.
Aber das heisst natürlich, der Druck wird zunehmen.
Aber der Druck wird zunehmen. Wenn die Leute, die Länder verschuldet sind, müssen sie die Steuern erhöhen. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten eine Insel sein mit niedriger Schulden und daher auch niedriger Steuern. Rundum wird es hoch Steuerländer geben und ich zweifle keinen Moment daran, dass der Druck wird kommen.
Das heisst, die Wild-West-Methoden, die werden eigentlich noch zunehmen.
Das ist, die Möglichkeit besteht. Ich sage es mal vorsichtig, aber die
gut, Möglichkeit besteht. Sie sind Diplomat, Sie müssen es vorsichtig sagen. Was sagen Sie als Diplomaten? Ich weiss, das ist gerade nochmal schwierig. Das würde ja natürlich auch heissen, die Schweiz muss sich nach stärkeren Partnern umsehen, damit wir wieder nicht einsam sind. Und das würde natürlich möglicherweise heissen, dass die EU-Diskussion plötzlich eine neue Dynamik könnte bekommen.
Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Thema jetzt wieder aktuell geworden ist. Und wir tun uns absichtlich im Buch überhaupt nicht zu dem äussern. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ich würde vielleicht in dem Zusammenhang nur sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich in so einer Situation neu zu orientieren. Und man muss je nach Feld muss man neue Wege suchen. Und wir haben, glaube ich, bei uns in der Regierung und in der Bundesverwaltung immer wieder Wege gefunden. Ich glaube, die unbesungenen Helden von unserer Situation in den vergangenen Jahren, das sind die Verhandlungsleute, ich kann das sagen, weil ich gehöre nicht zu dem Club, wo immer wieder in den unmöglichen Situationen Verhandlungslösungen gefunden haben, die uns wieder einen Schritt weiterführen.
Also Michael Ambühl beispielsweise im Streit mit den USA in Sachen UBS und ähnliche Sachen, also diplomatische Bemühungen, die dann doch noch zu einem Erfolg geführt haben. Aber das ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen eine Strategie von einem Notfall in anderen.
Wir haben die Politik, die wir haben, und wir müssen mit dieser Situation umgehen. Wer weiss, wie die Welt morgen aussieht? Ich glaube, Frau Galmirey hat auf jeden Fall recht, wenn sie sagt, dass der Rückzug in die Berge keine Option ist, sondern dass wir unsere zukünftigen Strategien gegen aussen führen, mit wem auch immer, und Allianzen bilden. Und ich brauche vielleicht das Bild, wenn wir das als Sturm anschauen, der kommt, dann müssen wir versuchen, vor dem Sturm quasi unser Schiff möglichst gut zu verteuen und mit den Tau, mit den Seil, meine ich Verträge, Verhandlungen, die uns erlauben, in Zukunft auch in einer globalisierten Welt erfolgreich zu arbeiten.
Sie haben vorher gesagt, dramatisch sei es nicht, aber Sie reden jetzt auch von einem Sturm, der da könnte kommen, wo man muss sozusagen die Schoten dicht machen und Tau auslegen.
Nein, ich würde es nicht so dramatisch sehen, aber ich würde sagen, es schadet nichts. Die Schweizer sind schon immer ein vorsichtiges Volk gewesen, um da ein bisschen vorauszuschaffen.
Und die zweite Welle, die geht aber weiter. Das lässt sich nicht aufhalten.
Auf jeden Fall.
Mit welchem Zeithorizont? Also wie schnell oder wie hoch wird die Welle?
Ich glaube, es gibt zwei Szenarien, nicht wahr? Also wenn wir jetzt das anschauen, was läuft, dann kommt sehr stark darauf an, wie stark die verschiedenen Länder, und ich denke vor allem an die europäischen Länder, fähig sind, ihre Haushalte wieder in die Ordnung zu bringen und ihre Reformen durchzuführen. Wenn das möglich ist, dann glaube ich, dann geht der Sturm mehr oder weniger an uns vorbei und wir können vielleicht zu einer Phase zurückkommen, wo wir wieder in ein gesittetes multilaterales System kommen. Auch die,
und sonst, wenn das nicht klappt, dann haben wir weiter Wildwesten.
Dann haben wir sicher weiter Wildwesten. Aber ich würde sagen, auch in der G20, und das sieht man jetzt schon nach diesen Krisengipfeln, die sind ja vorbei, und jetzt geht es eigentlich darum, nach dem Krisensturm, wenn wir schon von Sturm reden, wieder eine normalisierte Situation herzubringen. Und die Bemühungen sind sehr gross, auch unter diiesen starken Mächten wieder ein geordnetes System, wo sich alle können, daran richten können, wieder einzurichten.
Und die Schweiz muss eigentlich ganz besonders darauf hoffen, dass das tatsächlich klappt.
Auf jeden Fall.
Stefan Flückiger, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Sieger, für die Einladung.
Tagesgespräch mit dem Stefan Flückiger, OECD-Botschafter zu Paris. Die zweite Welle der Globalisierung, heisst sein Buch, ist sein Thema.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.